D-Radio Wissen. Die Wissensnachrichten des Tages.
In der Nahrungskette rangiert der Mensch etwa auf dem Niveau einer Sardelle. So sehen es französische Ökologen und beziehen sich dabei auf die sogenannte trophische Skala. Auf der kann man verschiedene Tier- und Pflanzenarten anhand ihres Speiseplans verorten. Lebewesen, die ihre eigene Nahrung produzieren, bekommen da zum Beispiel eine 1, Pflanzenfresser eine 2, fleischliebende Jäger wie Schwertwale eine 5,5. Anhand von Bevölkerungsdaten zu möglichst vielen Ländern der Welt haben die Forscher zum ersten Mal das Trophieniveau für den Menschen berechnet. Heraus kam, der globale Schnitt liegt bei etwa 2,2, vergleichbar mit dem Niveau von Schweinen und Anchovies, also Sardellen. Das bedeutet, wir essen mehr pflanzliche als tierische Nahrungsmittel. Noch. Die Wissenschaftler sagen nämlich auch voraus, dass wir zu stärkeren Fleischfressern werden. In aufstrebenden Ländern wie China und Indien sei die Entwicklung bisher besonders deutlich. Deutschland fürchtet sich vor Xaver, Schweden vor Sven. So heißt dort das Sturmtief, das gerade über uns hinwegzieht. Seinen Namen hat es hierzulande vom Meteorologischen Institut der Freien Universität Berlin. Das vergibt gegen Zahlung von knapp 300 bzw. knapp 200 Euro Namenspatenschaften für Hochs und Tiefs. In Schweden hat der staatliche Meteorologische Dienst den Namen ausgesucht. Sven heißt der Orkan deshalb, weil der heute Namenstag hat. Es ist übrigens erst der zweite Sturm überhaupt, der in Schweden einen eigenen Namen bekommt. Der erste vor ein paar Monaten hieß Simone. Die Wetterbehörde erklärte, sie wolle sich damit den internationalen Gepflogenheiten anpassen. In Dänemark trägt der Sturm übrigens den weiblichen Namen Bodil. Dort geht man wie bei uns auch nach dem Alphabet. Alle 3 Tage betonieren wir quasi den Berliner Tiergarten zu. Mit diesem Bild macht das Umweltbundesamt auf das Problem des Flächenverbrauchs aufmerksam. Denn alle 3 Tage werden mehr als 200 Hektar Boden in Bauland umgewandelt, für Häuser oder Straßen. Das entspricht der Fläche des Tiergartens. Doch nicht nur in Deutschland verschwindet fruchtbarer Boden. Weltweit geht jedes Jahr eine Fläche verloren, die der Größe von Rumänien entspricht. Zum heutigen Welttag des Bodens ruft das Umweltbundesamt dazu auf, sich bewusst zu machen, dass 90% unserer Nahrungsmittel davon abhängig sind, dass wir intakte Böden haben. So eine Genanalyse kann ganz neue Verwandtschaftsverhältnisse ans Licht bringen. Und das gilt offenbar auch für sehr alte DNA. Nach Angaben der untersuchenden Wissenschaftler ist es sogar die älteste, die je analysiert wurde. Forscher aus Leipzig melden, dass sie 400.000 Jahre alte DNA eines Homo heidelbergiensis analysieren konnten. Für ihre Untersuchungen benutzten die Forscher rund 2 Gramm Knochenpulver aus einem Skelettfund in einer Höhle in Spanien. Ergebnis: Ein unerwarteter Verwandter tauchte auf. Nach Angaben der Forscher hatte der Homo heidelbergiensis gemeinsame Vorfahren mit dem Denisova-Menschen aus Asien. Die Forscher waren ursprünglich von einer Verwandtschaft mit dem Neandertaler ausgegangen. Um die genauen Verhältnisse zu klären, seien jetzt weitere Studien nötig. Venezuela kämpft mit einer Rekordinflation. Aber ob diese Maßnahme die Geldentwertung stoppen kann? Die Regierung in Caracas geht systematisch gegen Websites vor, die den Wechselkurs des Bolívar zu anderen Währungen auf dem Schwarzmarkt dokumentieren. Ins Visier geraten ist dabei offenbar auch bit.ly.com, der beliebte Dienst, um lange Webadressen einzukürzen. Bit.ly macht es zum Beispiel einfacher, Websites in kurzen Twitter-Meldungen zu teilen. Weil Twitter aber bisher alle Anfragen der venezolanischen Regierung ignoriert, Websites zu sperren, versucht man es nun bei Bit.ly. Internetaktivisten berichten, dass der Zugang zu dem Dienst seit etwa 2 Wochen teilweise eingeschränkt ist. Das Unternehmen sagte dazu, solche Sperrungen kenne man sonst nur aus China. Eigentlich ist die Arktis ziemlich unwirtlich. Trotzdem wird der Wettstreit um die nördliche Polarkappe heftiger. So will jetzt auch Kanada Gebietsansprüche bei der UNO geltend machen. Das berichtet die Zeitung Globe and Mail. Die kanadische Regierung wollte sich bisher nicht dazu äußern. Kontrahenten um den Nordpol sind dabei die 5 Anrainerstaaten, neben Kanada, die USA, Russland, Dänemark und Grönland sowie Norwegen. Bei dem Streit geht es um Bodenschätze. In der Region werden rund 13% der bisher nicht entdeckten Erdölvorkommen und rund 30% der noch nicht bekannten Gasvorkommen vermutet. Weil das Polareis wegen des Klimawandels abschmilzt, könnten die Rohstoffe leichter zugänglich werden. Außerdem ergeben sich neue Schiffsrouten. Wer die unter dem Polareis versteckten Rohstoffe nutzen darf, ist bisher umstritten. Streit ist gut. Auf diese knappe Formel lässt sich das Ergebnis einer Untersuchung des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung und der London School of Economics bringen. Die Forscher stellten fest, dass eine Gruppe dann erfolgreich ist, wenn ihre Mitglieder unterschiedliche Interessen verfolgen. Untersucht haben sie das bei Erdmännchen. Dabei zeigte sich, dass es in gut funktionierenden Gruppen Meinungsverschiedenheiten gibt, die Fehler ausgleichen und die Gruppe so besser an ihr Ziel kommt. Im Fall der Erdmännchen waren das unterschiedliche Herangehensweisen an die Nahrungssuche. Nur Streit ist laut den Wissenschaftlern aber auch nicht gut. Zumindest über das Hauptziel muss man sich einig sein. Papst Franziskus wünscht sich eine arme Kirche. Die katholischen Bischöfe in Deutschland fahren trotzdem weiter dicke Limousinen. Die Dienstwagen der Exzellenzen sind dabei nicht nur größer als die ihrer evangelischen Kollegen, sie blasen auch mehr Abgase in die Luft. Das geht aus einem Bericht der Deutschen Umwelthilfe hervor. Sie zeigt insgesamt 13 der höchsten katholischen Würdenträger die rote Karte, weil ihre Dienstwagen den EU-Grenzwert für den Ausstoß von CO2 deutlich überschreiten. Gelobt wird, dass immerhin einige katholische Bischöfe zum ersten Mal eine grüne Karte bekommen haben. In den Bistümern Dresden-Meißen, Hamburg und Eichstätt wird der EU-Grenzwert von 130 Gramm CO2 pro Kilometer dieses Jahr erstmals eingehalten. In der evangelischen Kirche sind es mit 11 Diözesen aber weiter deutlich mehr.